Glaub es länglich. Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
Die Geschichte spielt zu einer Zeit, wo sich Frauen im Kanton Bern kaum mehr alleine aus dem Haus getraut haben. Angefangen hat alles mit harmlosen kleinen Überfällen auf junge Frauen, wo niemand verletzt worden ist. Aber das war dem Täter nicht genug gewesen. Er hat mehr wollen und darum irgendeine Frauen verletzt. Immer schwerer. Bis er dann in einer Nacht eine 20-jährige Maturantin mit dem Messer ermordet hat.
Hallo!
Hi zusammen! Wir sind Shirin Lacher
und Daniel Leibacher und das ist lebenslänglich der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
Wir reden in diesem Podcast über Mord und andere Verbrechen. Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wenn wir hier auch mal ein bisschen lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint.
Was soll ich mal sagen?
Ich weiss auch nicht. Das ist jetzt auch noch nie passiert.
Nein. Heute sind wir sogar schon eine Woche früher noch fertig mit dem Podcast. Das hat es irgendwie auch schon lange nicht mehr gegeben.
Mhm. Ich habe irgendwie, weiss auch nicht, was für einen Tobsuchtanfall kam letzten Freitag. Und einfach von morgen bis am Abend am Podcast gearbeitet. Ich habe mich so tief in die Materie rein verfangen, dass ich quasi nicht mehr herausgefunden habe. Und jetzt sitzen wir halt am Sonntag, bevor der Podcast rauskommt, also eine Woche vorher, schon da.
Ja.
Und nehmt auf. Und ich freue mich mega fest, dir den Fall zu erzählen, weil ich das quasi mit mir selber ausmachen musste. Ich wollte dir alles erzählen und ich wollte dir immer erzählen, oh, jetzt ist das passiert. Oh mein Gott, hast du gewusst? Und nein, im Fall dieses und das. Und das ist ja unsere Theorie, die wird da im Fall wahr und so. Und ich konnte dir das einfach nicht erzählen, weil ich dich ja nicht spoilern
wollte. Ja, aber auf jeden Fall freue ich mich jetzt auch mega auf die Folge, weil irgendwie hast du gemeint, ja, du kennst den Fall sicher, aber irgendwie nur schon der Name vom Fall sagt mir nichts. Und jetzt bin ich einfach mega gespannt, weil irgendwie ist es trotzdem ein grosser Fall oder fast sogar schon ein Heavy Hitter, wenn ich so ein bisschen rausgehört habe. Darum ja, freue ich mich jetzt einfach mega.
Ja, also ich habe den Fall ausgesucht, weil er mega oft von euch gewünscht worden ist. Also wir bekommen mega viele Insta-Nachrichten über, macht bitte den Fall. Der Fall ist toll und weiss auch nicht was. Und ich wollte zuerst irgendwie jenste andere Fälle machen. Und dann ist mir Zinko, nein, ich habe der Sherin versprochen, dass wir kein Cold Case mehr machen das Jahr. Und ja, jetzt machen wir kein Cold Case.
Voll, ist auch gut. Wenigstens gibt es eine Lösung.
Ja, genau. Also das können wir schon mal ein bisschen spoilern. Es gibt heute eine Lösung, auch wenn es am Anfang nicht ganz so aussieht in dem Fall. Jetzt hätte ich, bevor wir anfangen, jetzt haben wir ja den Teaser quasi gehört. Und in dieser Zeit von dem Fall war es wirklich so gewesen, dass Frauen im Kanton Bern Angst hatten, alleine rauszugehen und alleine heimzulaufen. Vielleicht, Sherin, wie bist du da so unterwegs? Also hast du irgendwelche Tricks oder hast du überhaupt Angst, wenn du alleine heimläufst?
Es kommt irgendwie mega drauf an, aber ich habe einfach Angst vor, wenn ich einfach allein bin und weiss, ich bin allein, dann habe ich aber keine Angst. Also ich habe nicht Angst vor Dunkelheit, aber ich habe Angst vor Leuten in der Dunkelheit. Wenn ich irgendeine Person sehe, bin ich gerade so, oh mein Gott, verfolgt die mich oder so, oder ja. Eben, einfach die Leute machen mir Angst, vor allem wenn es irgendwelche Leute sind, die dann gerade auch noch hinter mir laufen und dann laufe ich irgendwie schneller. Ja, und wenn dann die Person auch schneller läuft, dann komme ich noch mehr Angst über.
Ich glaube, das ist so eine Angst, die können die meisten Männer nicht nachvollziehen. Ich habe irgendwie früher die Angst auch nicht gehabt und heute ist es wirklich so, wenn irgendjemand hinter mir läuft und es ist ein bisschen dunkel, bist vielleicht ein bisschen in einem Nebengässchen jetzt auf dem Heimweg oder so, dann schaue ich ständig über die Schulter. Und auch wenn ich Kopfhörer drin habe, ich höre keine Musik. Ich kann dann nicht, ich muss dann hören, wie voll schnell läuft die Person und so.
Ja, ja.
Und es ist nicht so, ich möchte dann nicht, ja, einfach schneller laufen, weil ich habe dann immer das Gefühl, wenn jetzt die Person wirklich die Absicht hätte, mich zu verfolgen, dann würde sie sich wahrscheinlich noch darüber freuen, dass ich Angst hätte. Und ich würde ja nicht zeigen, dass ich Angst habe. Das ist irgendwie mega absurd irgendwo, weil das kann es doch nicht sein.
Ich habe mal mit einem Kollegen darüber geredet und er hat gesagt, wenn, also er hat gar keine Angst, er ist halt auch ein Typ, und er hat gesagt, wenn er hinter einer Frau läuft, hat er am liebsten, dass sie stehen bleibt und er sich kann überholen. Weil er will halt auch nicht so nah ankommen, aber die ganze Zeit langsam laufen oder irgendwie wird er ja auch nicht, wenn er den gleichen Weg muss gehen. Aber irgendwie verstehe ich auch als Frau, dass man auch Angst hat, um die Person überholen zu lassen, weil dann kommt sie ja wie am nächsten.
Mhm. Das Beste, was man als Mann in dieser Situation machen kann, ist entweder selber schnell stehen bleiben und schnell warten, ein bisschen langsamer laufen oder,
ja,
wenn es möglich ist, irgendwie die Strassenseite zu wechseln.
Voll.
Und ich glaube, wenn man das als Mann, die Angst nicht kann, selber nachfühlen kann, dann ist es mega schwierig, zu sagen, so, ja, das mache ich jetzt, weil irgendwie klingt es wahrscheinlich für die meisten Männer mega banal.
Mhm.
Aber den meisten Frauen ist halt einfach irgendwo bewusst, dass man jetzt im in so einem Fall wahrscheinlich körperlich unterlegen wäre. Und da muss die andere Person nicht einmal bewaffnet sein dafür.
Mhm.
Und ja, ich glaube, es heisst immer so, ja, die wenigsten, sagen wir mal, Sexualverbrechen passieren jetzt so, dass man von einem wild fremden Mann als normale Frau auf der Strasse einfach angegriffen und dann vergewaltigt wird. Das sind die allerwenigsten Fälle. In den meisten Fällen ist es so, dass das in der Familie passiert. Und trotzdem hat man Angst davor, dass man auf der Strasse irgendwie angegriffen wird.
Voll. Also irgendwie auch viel mehr Angst vor, dass jemand einfach aus dem Busch rausspringt und mich angreift oder so, wie dass irgendjemand in meinem Umfeld mir etwas antut. Weil ich weiß nicht, aber irgendwie ist einfach die Angst viel realer von jemand Fremdem.
Ich glaube, wir können auch uns nicht ganz vorstellen, dass die Menschen, die wir in unserem Leben haben, dass die halt eben genau so etwas würden machen. Ich will jetzt auch niemandem in all unserem Leben irgendwie zumuten, dass sie halt so etwas würden machen. Und trotzdem ist es halt rein statistisch gesehen so, dass die meisten aus der eigenen Familie kommen. Ja, wir können uns halt einfach nicht vorstellen, dass jetzt jemand in unserem Umfeld so etwas machen würde. Darum ist unsere Angst davor, auf der Strasse angegriffen zu werden, halt einfach effektiv grösser.
Mhm, voll.
Und auch wenn so ein Fall, dass man auf der Strasse angegriffen wird, eher selten ist, ist der Fall, den ich euch heute erzähle, halt eben trotzdem genau diese Ausnahme. Vor genau dem haben die Frauen im Kanton Bern zu dieser Zeit berechtigte Angst gehabt.
Mhm.
In der Nacht auf den 1. August 2002 ist Annika, den Namen habe ich geändert, auf dem Heimweg. Es regnet. Darum fährt sie mit dem Bus bis Bern-Bümplitz und steigt dann dort aus. Weit ist es nicht mehr heim, aber ein paar Meter muss sie halt eben gleich noch zu Fuß laufen. Annika ist 23 und im Moment gerade am Studieren. Sie tanzt unheimlich gern Ballett und ist gern unterwegs. Es ist ganz normal, dass sie zur Nacht auch mal alleine bis heim geht. Wahrscheinlich so, wie wir das alle machen. Und immer sagen wir, es ist kein Problem. Ich komme schon heim, mir passiert nichts. Meistens stimmt das auch. An dem Abend, wo Annika aber allein auf dem Heimweg ist, ist sie sich da plötzlich nicht mehr so sicher. Ihr fällt ein Mann auf einem Velo auf. Ihr kommt das vor, als würde er sie verfolgen und beobachten. Und damit hat sie recht. Als Annika bei ihrer Haustür steht, packt sie den unbekannten Mann von hinten. Mit einem Messer sticht er auf sie ein. 7-mal. Dann lässt er von ihr ab und verschwindet wieder. Annika bleibt liegen. Sie kann nicht aufstehen. Sie spürt ihre Beine nicht mehr. Wie schwer sie verletzt ist, kann sie in dem Moment nicht begreifen. Aber sie merkt, dass sie gelähmt ist, dass im Körper gar nichts mehr geht und sie sich nicht selber helfen kann. Sie denkt, vielleicht liegt das am Schock. Das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Jeder Körper reagiert auf so einen Angriff unterschiedlich. Das gibt es auch häufiger bei Opfern von zum Beispiel sexuellen Übergriffen, dass man sich in dem Moment nicht wehren kann. Dass der Körper sich in eine Art Schonhaltung versetzt und man sich nicht bewegen kann. In dem Moment weiss Annika noch nicht, wie lebensbedrohlich ihre Verletzungen sind und dass sie gerade so gut hätte können, tot sein. Aber das ist sie nicht. Wo der Krankenwagen die Studentin einladet, lebt sie immer noch. Ich würde nicht sagen, dass sie Glück im Unglück gehabt hat. Aber schon kurz später in der Nacht wird klar, es hätte noch schlimmer kommen können. Eine Stunde nach dem Überfall auf die Annika ist ein Securitas-Mitarbeiter unterwegs in Niederwangen. Gerade mal 4 Kilometer vom Zuhause von der Annika. Auf seinem Rundgang sieht er im Dunkeln eine Frau, die am Strassenrand liegt. Sie bewegt sich nicht mehr. Als er näher kommt, sieht er, dass sie tot ist. Ihr Hals ist bis auf den Halswirbel durchgeschnitten. Sofort kontaktiert er die Polizei. Schnell ist klar, dass die Frau nicht durch einen natürlichen Tod gestorben ist. Sie ist bestialisch ermordet worden. Der Christian Benzikofer wird alarmiert. Er ist Chef der Spezialfahndung der Kapo Bern.
Ich bin am Morgen um 5 Uhr rund von meinem Dezernatschef Libo Leben angerufen worden. Und dort hat er mir gesagt, Christian, das ist gar nicht gut. Wir haben ein totes Mädchen, eine tote Frau. Und noch etwas in der Stadt Bern, das vielleicht zusammenhängen könnte. Und im Moment sieht es wirklich nicht gut aus.
Die tote Frau oder eben das tote Mädchen, wie er sagt, ist gerade mal 20. Natalia war gerade an ihrer Matur. Ein Mord und ein lebensbedrohlicher Angriff in der gleichen Nacht, im gleichen Kanton. Das kann kein Zufall sein. Die Kantonspolizei und die Polizei der Stadt Bern machen sich mit vereinten Kräften an diesen Fall. Alle Einsatzkräfte, die nicht mit anderen sehr dringenden Arbeiten beschäftigt sind, werden in Dienst gezogen. Zusammen wollen sie herausfinden, was in der Nacht auf den 1. August passiert ist. Sie stellen fest, der Täter ist Natalia vom Bahnhof zu Niederwangen an. Im Dunkeln muss er sie überfallen haben und sie hat gegen ihren Mörder keine Chance gehabt. Der Modus operandi kommt einem Fahnder der Kapo Bern bekannt vor. Ein halbes Jahr im Voraus sind 2 Frauen auf die gleiche Art und Weise im Kanton Bern ebenfalls verletzt worden. Der Polizist hat in diesen beiden Fällen ermittelt, den Täter aber nie gefunden. Was, wenn das die gleiche Person war? Vielleicht hat er oder sie sich so sicher gefühlt und dann das Gefühl gehabt, wenn ja die Polizei niemand verhaftet, kann man es ja nochmal probieren. Es stellt sich auch die Frage, hat der Täter oder die Täterin wirklich Natalia umbringen oder ist das eher ein Unfall gewesen? Die Ermittlungen werden also noch mehr ausgeweitet. Und den gleichen Modus operandi findet man auch noch bei weiteren ungelösten Fällen im westlichen Teil der Stadt Bern. Innerhalb eines Jahres sind hier gut 1 Dutzend Frauen überfallen worden. Experten an der Uni Zürich haben sich daraufhin mit den geografischen Fahndungsmethoden beschäftigt. Sogenannte Crime Mapping braucht man vor allem, um, wie jetzt in diesem Fall, verschiedene Verbrechen miteinander in Verbindung zu bringen. Es wird also für jedes Delikt, das jetzt zum Beispiel in Bern passiert, ein Nödel auf die Karte gesetzt und so festgehalten. In dem Fall sind jetzt also ganz viele von diesen Nödeli im Westen der Stadt. Es könnte selbstverständlich ein Zufall sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Wieso die jetzt auch im Zusammenhang mit den Daten an der Natalia und der Annika gestellt werden?
Also ist das eigentlich so das, wo man sich so in den Film vorstellt, mit den roten Fähnchen in der Karte und dann so den Verbindungen mit der Schnur und so?
Genau, also das mit der Schnur, das funktioniert nicht so und meistens ist es auch eher digital mittlerweile. Aber für die, die gerne Serien wie CSI, Rookie, Chicago PD etc. schauen, das sind so die Nödel, die dann auf diesen Karten gesteckt werden, um irgendwie zu schauen, da und da und da und da und da ist ein Mord passiert. Vielleicht kann man das ja, so ein bisschen so sich bildlich vorstellen und vor allem kann man so versuchen, den Wohnort oder vielleicht den Arbeitsplatz eines Serientäter einzugrenzen. Mit den Zeiten der Taten kann man dann versuchen, zurückzuführen, mit welchen öffentlichen Verkehrsmitteln der Täter unterwegs war. Jetzt in dem Fall von der Natalia kann man ja wirklich sagen, er hat sie vom Bahnhof weg verfolgt. So kann man eingrenzen, mit welchem Zug er an den Bahnhof gekommen ist und von wo er könnte eingestiegen sein. All die Haltestellen, es könnte sein, dass er dort arbeitet oder dort wohnt. Und das alles kann man eigentlich durch das sogenannte Crime Mapping eben herausfinden.
Das ist schon noch cool, dass man so viele Sachen aus dem herauslesen, eben, wo er wohnt vielleicht, wo er schafft und ja, krass.
Mhm. Man muss eigentlich davon ausgehen, der Mörder ist ja nicht hauptberuflich Mörder, sondern voll. Der macht das in seiner, blöd gesagt, Freizeit. Dann macht er das vielleicht nach dem Arbeiten oder ja, bevor er heimgeht oder irgendetwas. Und dann hat er ja nicht noch Zeit, um irgendwie 2 Stunden ins hinterletzte Loch zu fahren, um nachher 2 Stunden wieder zurückzufahren.
Mhm.
Das erklärt der Christian Schwarzenegger dutzmal gegenüber SRF. Er arbeitet zum Zeitpunkt von diesen Ermittlungen im Team an der Uni Zürich, wo sich eben mit dem Crime Mapping befasst.
Man weiss zum Beispiel, dass in 70% der Fälle die Taten am gleichen, im Umkreis von 30 km vom gleichen Ort stattfinden. Und bei 40% sind sie sogar im Umkreis von 10 km. Man weiss außerdem, dass es einen gewissen Puffer gibt zwischen dem Wohnort des Täters und eben dem Tatort. Das nutzt man, um gewisse Gebiete zu eruieren, die eben wahrscheinlicher sind für den Wohnort und die auch wahrscheinlicher sind für Taten.
Alle Taten, also die Überfälle auf das Dutzend Frauen zu Bern, der Angriff auf Annika und auf die 2 Frauen ein halbes Jahr im Voraus und auch der Mord an Natalia, sind in der Nähe von einem Bus- oder Zugbahnhof passiert. Der Täter war also sehr wahrscheinlich wirklich mit der ÖV unterwegs gewesen. Ich sage mit Absicht der Täter. Auch die Polizei geht nämlich von einem Mann aus. Erstens mal hätte sich die Frau gegenüber einer anderen Frau vielleicht besser wehren können. Rein von der Anatomie vom Körper aus. Zudem passt das Tatmuster und der Modus operandi eher weniger zu einer Frau. Wir haben schon mehrmals darüber geredet, Frauen morden meistens in ihrem eigenen familiären Umfeld. Und dass eine Frau ein Messer als Waffe nimmt, ist auch eher ungewöhnlich. In den meisten Fällen ist ein Mord oder ein versuchter Mord, wo eine Frau begeht, heimtückisch, also so, dass das Opfer nicht merkt, dass es gerade angegriffen wird, weil so eine Frau halt einfach körperlich überlegen ist. Und in den meisten Fällen reden wir hier auch von Gift. falls ihr unsere Folge 12 noch nicht gehört habt, könnt ihr dort mal gut Details nachhören. Jerin erzählt dort, wieso meistens Frauen zu dieser Tat Waffengift eben greifen. Wir haben in diesem Fall also einen frontalen Angriff. Person gegen Person. Und zwischen den verschiedenen Opfern kann bislang keine persönliche Beziehung festgestellt werden. Darum geht die Polizei von einem Mann als Täter aus. Wir wissen aber natürlich, dass jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, anders ist. Und dass es auch unter den weiblichen StraftäterInnen Ausnahmen gibt. So wie zum Beispiel Caroline H. aus der Folge 16, überhaupt nicht ins Muster von einer allgemeinen Frau als Mörderin reinpasst. Das Criminal Mapping hat die Polizei schon vor den Taten im Sommer 2002 angewendet. Wegen der Körperverletzungen ein halbes Jahr im Voraus und der Überfall in Bern hat die Kapo, nämlich die Bahnhöfe, überwacht. Schon dort ist man davon ausgegangen, dass der Täter mit der ÖV unterwegs ist. Braucht hat die Überwachung aber nicht so viel. Auch nach den Taten an Annika und Natalia findet die Polizei nichts auf diesen Überwachungsbildern, die auf den Täter hinweisen könnten. Der Ermittler, der sofort gewusst hat, dass es einen Zusammenhang zwischen den Taten auf den 1. August und den vorherigen Taten gibt, hat, wie sich das gehört, alles akribisch zusammengetragen. Das ist ein Fall, der einem auch als Polizist nicht einfach so loslässt. Und vor allem wird ihm immer mehr klar, dass der Täter bei seinen Taten immer grausamer wird. Zuerst sind es im Vergleich noch harmlose Überfälle und dann wird er immer gewalttätiger, bis er dann bei Natalia tatsächlich mordet. Durch das, dass die Taten miteinander verbunden werden können, hat die Polizei noch andere Vorteile. Man konnte nämlich an den vorherigen Tatort DNA-Spuren nehmen. Und die Ermittler können mit grosser Wahrscheinlichkeit auch die Handschrift des Täters. Er hat der Polizei und auch zum Teil den Opfern anonyme Briefe geschrieben. Das zeigt der Polizist ihnen auch, dass der Täter die Taten immer im Kopf hat. Es dreht sich alles um die Verbrechen und mit den Briefen stellt er sicher, dass das nicht nur bei ihm, sondern auch bei der Polizei und den Opfern so ist. Durch die Briefe, die eben handgeschrieben sind, wird klar, dass er sich sehr sicher fühlen muss. Die Handschrift eines Menschen ist ähnlich einzigartig wie ein Fingerabdruck. Am Anfang lernen wir alle etwa die gleichen Buchstaben. In der ersten Klasse musste ich zum Beispiel ganz oft meinen Buchstaben so nachfahren. Mhm. Und dann auch den Buchstaben auf mehreren Zeilen einfach wiederholen und wieder schreiben. Und das führt eigentlich dazu, dass bei Kindern die Schrift oftmals noch recht ähnlich ist und halt so schulschriftmässig aussieht. Je älter als man aber wird, verändert sich auch unsere Schrift dadurch. Und so fangen wir zum Beispiel an, das kleine A unterschiedlich zu schreiben. Zum Beispiel, es gibt so Leute, die machen den Kreis mit dem Strich und andere machen den Kreis mit dem Böckel oben dran.
Ja, voll, ich weiss, was du meinst.
Was machst du?
Ich mache normal ohne den Böckel oben dran, aber ich finde den mit dem Böckel eben cooler, aber ich habe es mir nie umgewöhnen. Ja.
Ich habe mir früher in der Oberstufe habe ich mir sehr, sehr oft meine Schrift umgewöhnt.
Mhm.
Ich irgendwie, weiß auch nicht, irgendetwas cooler habe gefunden.
Voll, das habe ich immer probiert, aber ich habe es dann nie geschafft.
Und mir ist das auch mega oft gelungen. Also ja. Ich habe meine komplette Schrift eigentlich so, wie ich sie habe wollen, gemacht. Und ich mache jetzt das auch mit dem Böckel.
Ja, ach, und ich war immer eifersüchtig auf ja. Die, was mit dem Böckel macht.
Also das heisst, wenn wir etwas Handschriftiges machen, erkennt ihr schon mal die Schrift von der Sherin und die Schrift von mir. Und in dem Sinn ist sie auch wirklich bei jeder Person irgendwo einzigartig. Und durch das, dass man mit der Zeit auch immer schneller schreibt, wird es mehr schnell, weder schön halt. Und wir fangen an, vielleicht gewisse Buchstaben ein bisschen zusammenzuhängen oder uns gewisse Schreibmuster halt anzueignen, weil es halt einfach effektiv schneller geht.
Mhm.
Je nachdem, ob man rechts- oder linkshänder ist, neigt sich die Schrift eher nach rechts oder eher nach links. Und man kann durch ein Schriftstück auch oftmals das Alter von einer Person eher ein bisschen definieren, weil man früher halt einfach komplett anders gelernt hat, schreiben, weder heute. Früher hat man noch so vieles in Schnürli-Schrift geschrieben, wo, ich glaube, ich habe es auch noch gelernt, aber ich weiss von Jüngeren, die das nicht mehr so gelernt haben, sondern nur noch so eine halb zusammengehängte Schrift irgendwie.
Ja, ich habe es auch noch müssen, die normale Schnürli-Schrift, aber irgendwann, ein paar Jahre nach mir, ist es dann anders geworden und die schreiben jetzt nicht mehr so die Schnürli-Schrift, die wir mal gelernt haben.
Mhm. Und auch jetzt, wenn du zum Beispiel die Schriften von unseren Grosseltern anschaust, sind komplett anders.
Ja, voll.
Weder mehr schreiben, und die sind auch schon immer so gewesen. Und das hat einfach den Grund, dass man früher anders hat müssen schreiben, mit anderen Utensilien hat müssen schreiben. Und es ist auch so, bei uns, wenn wir schreiben, wir passen unser Schriftbild quasi eher dem an, was wir auf dem Computer sehen. Weil wir lesen mega viel, wo gedruckt ist oder wo wir auf dem Computer schreiben, also irgendwie so Arial oder Calibri-Schrift, wo so die 0815 Schriften, was sie halt auch viel einheitlicher macht. Vielleicht habt ihr auch schon mal ein Original Schiller- oder Goethe-Buch in der Hand gehabt. Und dort mal hat eine Schrift noch ganz anders ausgesehen wie heute. Also gewisse Buchstaben, die man heute überhaupt nicht mehr so verwendet, wie zum Beispiel das S, früher ganz speziell ausgesehen hat. Und es ist ein Krampf, so etwas zu lesen.
Ja, ich habe zwar noch nie ein Original Goethe- oder Schiller-Buch gelesen, aber ich habe für einen Fall, den ich noch nicht gebraucht habe, bin ich mal ins Staatsarchiv und habe Schriften von 1850 umeinander gelesen. Und es ist so schwierig, wie ich dort gehockt, den ganzen Tag für irgendwie 20 Seiten zu lesen. Ja.
Stimmt, ich weiss noch, ich habe Hans Vollenweider mega Mühe gehabt, um die Schrift zu lesen. Und für mich sehen heute die uralten Schriften alle gleich aus, aber auch schon dort hat man halt eben den Fingerabdruck gehabt. Im Gegensatz zu einem wirklichen Fingerabdruck, also dem, wo man auf dem Finger auch wirklich haben, hat so ein Schriftprofil aber auch so ein bisschen eine Grauzone, weil man halt die Schrift auch ein bisschen verfälschen kann, indem man als Rechtshänderin zum Beispiel einen Brief mit der linken Hand schreibt. Oder unsere Schrift verändert sich auch je nachdem, was wir für einen Untergrund haben. Also haben wir zum Beispiel ein Heftchen als Untergrund, können wir eher ein bisschen schön und weich schreiben. Oder wir schreiben irgendwo draussen auf dem Betonboden, wo es einfach quasi unmöglich ist, zum anständig schreiben. Und ja, dadurch verändert sich das halt auch nochmal. Die Briefe und auch die DNA, die jetzt aber die Polizei haben, sind also Hinweise. Ich kann die Polizei aber nur mehr brauchen, wenn man bei einem Täter einen Verdacht hat. Heute ist das ja nicht mehr ganz so. Heute dürfen wir bei der DNA gewisse Sachen herauslesen. Also zum Beispiel die Augenfarbe von einem Täter oder irgendwie die Haarfarbe, einfach gewisse Merkmale. Und seit 2005 dürfen wir auch die DNA mit einer Datenbank, die wir mittlerweile haben in der Schweiz, abgleichen. Weil wir aber 2002 sind, hat man das noch nicht dürfen. Und es war eigentlich so, dass der Nationalrat ziemlich direkt nach dem Fall, den ich jetzt heute erzähle, darüber abgestimmt hat. Und quasi wahrscheinlich der Fall der Grund ist, warum wir heute eine DNA-Datenbank haben in der Schweiz.
Krass. Ich habe nicht gewusst, dass man da erst ab 2005 hätte dürfen. Aber ja, es macht ja irgendwie Sinn, dass da irgendwann mal aufgekommen ist. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass man da darf, weil sonst wären wahrscheinlich viele Fälle immer noch nicht gelöst. Und es sind ja auch immer wieder Fälle im Nachhinein gelöst worden durch die DNA, die man noch hatte und dann konnte irgendwie abgleichen. Ja.
Genau, jetzt ist zum Beispiel das, dass man jetzt Augenfarben und so bestimmen von einer Person. Das hat in der Schweiz jetzt auch noch mal ein paar Fälle aufgerollt. Eine davon ist eine Frau, die auch auf ihrem Heimweg halt vergewaltigt worden ist. Und bei ihr weiss man bis heute nicht, wer der Täter ist. Und durch das, dass man jetzt das machen mit der DNA, hat man das Zeug noch mal vorgeholt und ist jetzt noch mal am Schauen, passt einer von den damaligen Verdächtigen auf das Profil und das wird nochmal aufgerollt und das finde ich so wahnsinnig wichtig.
Ja.
Der Typ ist immer noch frei im Fuß.
Ja, echt.
Aber eben in dem Fall, wo wir heute haben, ist es noch nicht möglich, die DNA so abzugleichen und auch Schriftstück hat man ja wie keinen Vergleichswert. Die kann die Polizei eben nur brauchen, wenn man wirklich jemanden hat, den man unter Verdacht hat und dann so seine Schrift und seine DNA kann abgleichen kann. Sonst müsste die Polizei in ganz Bern irgendwie Schriftproben holen und das wäre ein sehr, sehr grosser zeitlicher und auch finanzieller Aufwand und dass man den Täter dann auch so findet, ist auch nicht ganz sicher. Es gibt aber ein paar Fälle in den USA unter anderem, wo das tatsächlich schon gemacht wurde ist, also zum Beispiel der Kreuzworträtselmord für die, die das etwas sagt. Dort ist in einem Koffer ein Kreuzworträtsel gefunden worden, wo auch ein Leichen gefunden worden ist im gleichen Koffer. Und man hat schlussendlich durch das ausgefüllte Kreuzworträtsel den Täter gefunden. Was eine wahnsinnig grosse polizeiliche Arbeit war ist und also viel Glück dabei war. Und eben, man kann, wenn man also Schriftproben verlangt von den Leuten, man kann nicht mit Sicherheit darauf gehen, dass da schlussendlich wirklich etwas rauskommt dabei. Die Polizei steht also unter grossem Zeitdruck. Zwar vergrössert sich die Abstände zu den Daten mit den Daten jeweils immer mehr. Also, das heisst, am Anfang waren es noch ganz viele von diesen kleinen Überfällen und schlussendlich haben sich die Abstände immer wieder vergrößert, aber die Daten werden halt eben immer grausamer. Und das macht halt nochmal einen zusätzlichen Druck auf die ErmittlerInnen. Die gehen davon aus, dass der Täter eine Sucht entwickelt hat. Eine Sucht an Frauen, solche grausame Sachen anzutun. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter sich durch diese Verbrechen mächtig fühlt. Es ist also nicht weit hergeholt, dass sich der Unbekannte muss unsicher fühlen. Also im allgemeinen Leben, dass er halt vielleicht nicht so ein grosses Selbstbewusstsein hat und das darum so gern wird kompensieren. Vielleicht wird er in seinem Umfeld unterdrückt. Er ist eher ein Scheuche oder halt eben nicht so ein Auffälliger und muss das irgendwo kompensieren. Und das wären dann halt eben die Taten. Durch das, dass die Frauen Angst vor ihm haben, fühlt er sich überlegen und stark. Und ich denke, das ist uns allen klar, dass das ein schönes Gefühl ist, wenn man irgendwie vielleicht sich stark und mächtig und überlegen fühlt, weil niemand will sich unterdrückt und schwach fühlen. Das Gefühl von Überlegenheit wirkt in dem Fall wie eine Droge. Wenn man sie nimmt, geht es einem super. Und sobald die Wirkung nachlässt, will man nur noch etwas, und zwar wieder zurück auf den Trip kommen. Und so kann man das auch vergleichen. Annika überlebt die Tat. Ihre Verletzungen sind definitiv lebensbedrohlich gewesen und die Lähmung, die sie zuerst ihrem Schock zugeschrieben hat, die bleibt. Nach der Tat sitzt sie im Rollstuhl. Einen ganzen Nachmittag lang muss die bislang fitte, junge Balletttänzerin üben, bis sie sich im Bett wieder alleine kehren kann. Und auch wenn ihr Oberkörper noch funktioniert, muss sie sogar zuerst wieder lernen, ihre Schuhe selber anzulegen. Rund um die Uhr wird die 23-Jährige bewacht. Sie hat nämlich den Täter als Einzige gesehen. Sie hat Angst gehabt, dass der Täter zurückkommen und zu Ende bringen, was er angefangen hat. Schliesslich ist die Polizei dank ihr noch nie so nah am Täter dran gewesen. Der Druck, den Täter endlich zu finden, steigt aber weiter und darum hält sich das Ermittlungsteam der Wiener Star-Kriminalpsychologe Thomas Müller. Da wäre so eine Musik geil. So. Das ist auch nicht was ich
bin. Mach einen Schnitt.
Der hat die Ausbildung von Robert Ressler bekommen. Der Robert Ressler werdet jetzt alle kennen, die Mindhunter gesehen haben. Er war nämlich zusammen mit John Douglas einer der ersten Profiler, die es je gegeben hat. Von ihm und John Douglas kommt zum Beispiel der Begriff Serientäter. Den hat es vorher noch nicht gegeben. Und sie haben Menschen wie zum Beispiel Charles Manson, Ed Kemper, John Wayne Gacy, Ted Bundy, Dennis Rader alias BTK Killer interviewt. Und die Menschen, die gehören zu den allerschlimmsten Serienmördern, die Amerika oder die ganze Welt je gesehen hat. Und darum ist automatisch auch der Thomas Müller für mich ein riesen Idol, weil ich mega, mega Fan bin von John Douglas und Robert Ressler. Und ja, darum habe ich Freude, dass er jetzt in diesem Fall hier vorkommt.
Ja, voll, ich habe Mindhunter auch gesehen und ja, ich habe es auch mega spannend gefunden, um eben so von diesen Profilern die Interviews zu hören, was die Mörder ihnen erzählt haben, was das so in ihren Köpfen passiert ist und so. Schon mega spannende Serie.
Genau, ich habe die einmal als True Crime Tipp gegeben hier. Und die Serie, die basiert eigentlich auf diesen wahren Begebenheiten. Geschrieben ist ein Buch, ursprünglich von John Douglas wurde. Und er spielt eigentlich, also nicht er selber, aber seine Person ist quasi die Hauptperson nachher in dieser Serie.
Mhm.
Und es ist wirklich, es ist so, wenn man die Mörder, sind ja alles Mörder, Serienmörder. Das so sieht in dieser Serie, wie, also, du siehst in denen ihren Kopf rein quasi und das ist so heftig und ja, dass man nur schon den Mut hat, denen so vis-à-vis zu hocken und mit denen so ein Gespräch führen, das macht die Männer für mich zu Helden und die Helden haben eben den Thomas Müller ausgebildet.
Darum möchte ich auch mal ein Mörder-Interview.
Du willst auch meine Heldin sein. Der Thomas Müller ist jetzt also Profiler oder auch Kriminalpsychologe genannt und er wird jetzt von der Berner Polizei für den Fall zugezogen. Die Arbeit von solchen Kriminalpsychologen ist es, ein Profil vom bislang unbekannten Täter zu erstellen. Zum Beispiel, auf was für Menschen es der Täter abgesehen hat, wie er vorgeht, was das für eine Person ist und vielleicht sogar, wer sein nächstes Opfer ist. Und genau so eine Analyse macht der Thomas Müller jetzt. Da lassen wir doch gerade mal rein, wie das dort mal nachher im Fernsehen bei der Medienkonferenz gedünnt hat.
Eine der möglichen und wahrscheinlichen Situationen ist, dass es hier zu einer Art internen Eskalation beim Täter gekommen ist. Da spricht einiges dafür und eine der Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können, ist, dass dieser Mann schlussendlich jetzt ein gutes Gespräch braucht, denn er entwickelt sich einfach ja weiter.
Jetzt kommt eben das Interview kommt im Fernsehen, wie schon viele Interviews von der Polizei vorher, weil die Medien sich natürlich auf der Fall stürzt und tatsächlich reagiert der Täter. Noch am gleichen Tag kommt die Polizei mehrere Umschläge über. In diesen Umschlägen sind persönliche Sachen von der Natalia.
So geil! Hä? Also, ich höre immer in anderen Podcasts so, ja, der Täter schreibt Brief mit der Polizei. Ich wüsste es total gerne!
gibt es in der Schweiz. Ja, ich will aber auch eben. Und du verstehst jetzt, warum als ich. Ja. Verstehst jetzt, warum als ich einfach dir die ganze Zeit wollte irgendetwas erzählen. Mhm. Und das nicht auch für mich behalten und nicht mehr aus den Recherchen rausgekommen bin. Also mich einfach gepackt und es ist so, als wäre es nicht in der Schweiz, als wäre es irgendwo in Amerika der Fall.
Ja, echt. Ich glaube, wir haben schon ein paar Fälle eben von Amerika und Deutschland und so gehört, was da passiert ist. Aber in der Schweiz? Oh mein Gott. Ja.
So, kurzer Hype-Moment. Ja. Genau, der Täter reagiert jetzt und am gleichen Tag kommt die Polizei eben die Umschläge über. In diesen Umschlägen sind persönliche Sachen von der Natalia und kleine Zettel mit Ortsnamen, wie zum Beispiel Hindelbank, Burtlöf, Herzogenbuchsee. Und das sind alles Orte im Kanton Bern. Für die Polizei gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder will er das Ermittlungsteam von seinem nächsten Tatort vorhaben oder allgemein von sich vorhaben, oder er hat die Ortsnamen dort rein tun, weil sie Hinweise sind auf seine nächste Tat. Tatsächlich ist es ersteres, aber die Polizei geht natürlich nicht darauf rein. Also es ist wirklich so, der Täter hat, Cherin schaut mich gerade so fragend an, darum. Der Täter hat quasi die Zettel drauf geschrieben, in der Hoffnung, dass die ErmittlerInnen nachher halt dorthin gehen und dort den Wachposten und die Polizisten abziehen und so. Und es sind ja unglaublich viele PolizistInnen in diesem Einsatz. Also alle, die nicht sonst etwas mega Dringendes dazu haben, sind an dem Fall. Weil es einfach so gross ist und so wichtig ist, dass man so viel Angst hat, dass man den unbedingt fassen wird. Und man ist so kurz davor. Es ist so, man hat so viele Indizien, man hat so viele Hinweise und der kommuniziert mit der Polizei. Und es kann doch einfach nicht sein, dass man den jetzt nicht findet. Und darum wird zwar vielleicht dort nachgeschaut und so, aber es werden sonst keine Polizisten abgezogen. Sie haben jetzt nämlich noch ein anderes Ass im Ärmel. Sie machen einen sehr gescheiten Schachzug. Sie veröffentlicht nämlich das Phantombild und einen Teil von der Schrift vom Täter in den Zeitungen. Das Phantombild, das haben sie vor allem durch Annika können erstellen, weil sie ja den Täter tatsächlich gesehen hat. Und sie hat ihn gut gesehen und sie hat sehr gut können erklären und beschreiben, was für ein Mann sie dort gesehen hat. Für die, die Insta haben, könnt ihr jetzt dort schauen. Für die, die kein Insta haben, wenn ihr nicht wollt, gespoilert werden, dürft ihr nicht gerade googlen, sondern vielleicht einfach warten bis zum Schluss. Ich gebe Sherin dir jetzt das Bild.
Ja, also ich sehe einen Mann mit irgendwie mega grossen Augen und einem Hütchen, wo, glaube ich, sogar ein Marker oder so steht. Und irgendwie recht ein schmales Gesicht hat die Person. Und so Augenringe und so ein bisschen eingefallene Wangenknochen oder irgendwie so, ja. Einfach recht markant und dünn irgendwie.
Ja, es ist eine sehr schmale Person, die man da drauf sieht. Und auch sehr eine schmale, lange Nase. Also lange im Sinn von, das Gesicht ist sehr lang gezogen, finde ich. Und die Nase in dem Sinn auch. Und die Person hat so einen 3-Tage-Bart. Und der hat nämlich zu tun mit dem Schachzug von der Polizei. Der Thomas Müller hat in seinem Profil vom Täter unter anderem eben festgestellt, dass der Mann sehr eitel muss sein. Einfach aufgrund von dem, dass er, wie er die Opfer angegriffen hat und so. Und dann hat er gefunden, so, das muss eine sehr eitle Person sein und die ist sehr schnell betüpft, was eben auch mit dem Selbstbewusstsein einhergeht, wo er davon ausgeht, dass der Täter das nicht wirklich hat. Darum hat die Polizei den Gesuchten auf dem Phantombild extra mit unpflegtem 3-Tage-Bart dargestellt. Also das ist eigentlich etwas, das hat Annika gar nicht beschrieben, sondern man hat den 3-Tage-Bart einfach hergetan und man hat auch darunter geschrieben, dass er eher ein bisschen unpflegt gewirkt hat. Und sie hoffen sich dadurch, dass er sich halt eben wieder bei ihnen meldet.
So gute, aber auch irgendwie eine dumme Idee. Aber eben, es wirkt ja wahrscheinlich und darum...
Natürlich wirkt es. Er meldet sich nämlich wieder. Und zwar kommt ein Zeitungsartikel zurück zur Polizei. mit dem Phantombild und drunter macht er eigentlich wie so einen Strich zu seinem Gesicht und schreibt dort mit blauem Kugelschreiber «Qui c'est moi?» Also, das bin ich auf Französisch. «Ça n'est pas gentil à vous?» Das ist nicht nett von euch, mit einem Pfeil auf seine Bart stoppeln. Und «Je me rase constamment le matin?» Also, sorry für meine Aussprache, rasiere ich sich jeden Morgen. Jetzt ist zuerst mal gefragt, warum Französisch? Bis jetzt hat er Briefe und Sachen immer auf Deutsch geschrieben. Und man weiss eigentlich, das ist, der Deutsch, der will die Polizei schon wieder auf eine falsche Fährte locken. Und man sieht ja, es ist die gleiche Schrift wie auf den Briefen. Es muss also der gleiche Typ sein. Und der redet nicht plötzlich Französisch. Das wäre ja völlig blöd. Aber ja, er will es nochmal probieren und sich auf eine falsche Fährte locken. Und vor allem will er halt eben sagen, dass er sich regelmäßig wäscht und rasiert und also das geht gar nicht, dass man ihn so darstellt und Zeug und Sachen und ja, aber auf jeden Fall hat die Polizei damit wieder halt etwas ausgelöst. Natürlich ist der Ermittler innen aber schnell klar, eben, dass das alles ein Trick ist, er ist verzweifelt und das zu Recht. Nämlich meldet sich nicht nur er auf die Phantombilder, mehr als 700 Menschen läuten bei der Polizei auf die Hotline an, die extra für die Ermittlung eingerichtet worden ist. Es melden sich vor allem junge Frauen, die sagen, sie seien in der Woche voraus von einem Mann angesprochen worden, der ausgesehen hat wie die Zeichnung in der Zeitung. Also da kann man schon mal darauf ausgehen, dass die Zeichnung wahrscheinlich sehr präzise muss sein und sonst wäre es ein Allerweltsgesicht, habe ich jetzt aber wie aufgrund von dieser Zeichnung eigentlich nicht so das Gefühl. Die Frage ist dann, warum meldet sich niemand, wo der Täter tatsächlich könnte. Mütter haben ihren Töchtern Taxi-Abos geschenkt, damit die nicht alleine müssen mit der ÖV heim. Das Pfefferspray ist überall ausverkauft. Frauen, die trotzdem noch alleine heim sind, haben den Schlüssel den ganzen Heimweg in der Hand, um im Notfall eine Art eine Waffe zu haben. Die Polizei hat nach wie vor keinen Namen oder Adresse vom Täter. Nur ganz viele Menschen, die der Meinung sind, den Täter gesehen zu haben, von ihm angesprochen worden zu sein. Oder sonst irgendwie das Gefühl haben, sie seien an ihm vorbeigelaufen. Daraufhin überlegt die zuständige Berner Regierungsrätin, halt eben gleich Massen-DNA-Tests zu machen. Zudem kommt es aber nicht. Ein Telefon, das nach ein paar Tagen bei der Hotline nämlich eingeht, liefert den alles entscheidenden Hinweis. Am anderen Ende ist eine Frau. Ihre Tochter hat ihr von einem Brief erzählt. Die Handschrift darauf sieht sehr ähnlich aus wie die, die die Polizei in der Zeitung veröffentlicht hat. Was aber anders ist, weder bei den Briefen, die die Polizei oder die Opfer bekommen haben, auf dem Umschlag vom Liebesbrief an ihre Tochter steht ein Name und eine Adresse.
Oh mein Gott.
So, und jetzt ist die Folge fertig, jetzt machen wir einen Nee, Quatsch. Natürlich nicht.
Aber auch ein bisschen dumm, dass er dann auch noch solche Briefe schickt und seine Adresse drauf tut.
Wieso, dass er das gemacht hat, das werden wir nachher erfahren. Aber zuerst mal wollen wir jetzt wissen, wer das wert ist. Der Name, der auf dem Brief steht, ist Mischa Ebner. Er hat die junge Frau auf der Bahn gesehen, also auf der roten Bahn, wo sie gerade säckeln ist. Er hat sie dort schon mal angesprochen und ihr gesagt, sie hätte einen tollen Laufstil. Sie hat aber abgeblockt und daraufhin an ihrem Arbeitsplatz einen Tag später der Brief auftaucht ist. Adressiert an die hübsche Läuferin.
Okay. Jetzt der Mischa E. sagt mir was, aber ja, davor, also halt wie nicht checkt, dass der Fall.
Dass das zusammengehört.
Ja.
Ja, und zwar hat das den Grund, dass zwar der Fall wahnsinnig gross ist und wahnsinnig schlimm ist, aber dass schlussendlich das, was ich jetzt noch erzähle, von den Medien noch viel grösser gemacht worden ist. Die Polizei stellt sofort einen Haftbefehl aus. Und noch am gleichen Tag wird der 27-Jährige verhaftet. Er wird direkt ins Vernehmungszimmer gebracht und zum ersten Mal befragt. zum Verwundern von allen PolizistInnen, gibt der Mischa Ebner die Tat an Annika und den Mord an Natalia zu. Er erzählt, wie Natalia an dem Abend vor ihm gelaufen sei und leislich vor sich her gesungen hat im Regen, bevor er sie angegriffen hat und dann mit dem Messer die Kehle durchgeschnitten hat. Jetzt wollen wir aber mal schauen, wer ist eigentlich der Mischa Ebner und wie kommt ein Mensch dazu, so etwas zu machen? Geboren ist er 1975. Sein genaues Geburtsdatum findet man nicht heraus, weil er und sein grosser Bruder Alex, wo der Mischa 4 war, verwahrlost gefunden worden sind. Die beiden Buben haben keine liebevolle Familie gehabt, die sich um sie gekümmert hat. Der Vater Alkoholiker und die Mutter Gelegenheitsprostituierte, die für ihre Kinder nichts übrig hatten. Sie sind Tag und Nacht im Kinderzimmer eingesperrt gewesen. Die Läden sind zu gewesen und im Zimmer ist es nie Tag geworden. Der Eltern von beiden hat an Mischa dann zum Teil Papierstreifen gegeben, weil sie sonst nichts zu essen bekommen haben. Beide konnten noch immer nicht richtig laufen. Der Alex hat auch mit 6 noch nicht reden. Die beiden Kinder sind stark misshandelt worden und wären wahrscheinlich gestorben, hat sie niemand gefunden. Sie kommen ins Kinderheim Lindenhof. Dort kommen der Mischa und der Alex psychiatrische Betreuung über. Nie fragen sie nach ihren Eltern. Und auch wenn sie darauf angesprochen werden, blockiert sie ab. Noch im gleichen Jahr kommen die beiden zu einer Adoptivfamilie, wo sie das überkommen, wo jedes Kind haben soll. Liebe, Zuneigung und Aufmerksamkeit. Wir hören jetzt ein paar Mal die Adoptivmutter der beiden Buben.
Als wir sie das erste Mal sahen, wurden sie uns gebracht, an einem Sonntag, glaube ich. Und da krochen sie so am Boden herum. Mit 4 und 6. Die waren ja auch beide nicht sauber. Der Mischa hat es dann sehr bald, hat er das in den Griff bekommen, aber Alex ja sehr, sehr lange nicht.
Ja, im letzten Fall schon ganz kurz darüber geredet, dass der Rudi vom Fall 22 in den ersten 2 Lebensjahren ein bisschen vernachlässigt worden ist. Und in meinem Psychologiestudium habe ich eben gelernt, dass es so kritische Phasen gibt für Sachen, wo Kinder lernen. Zum Beispiel die ersten paar Jahre sind mega wichtig für den Spracherwerb und nach irgendwie 5 Jahren ist es mega schwierig, zum eine Sprache zu lernen. Oder zum Beispiel eine Fremdsprache lernt man am besten noch bis in die 5. Klasse oder so und auch ab dem wird es immer schwieriger. Und Liebe oder Mutterliebe oder so Zugehörigkeit und so eine Bindung aufbauen ist auch in den ersten Lebensjahren. Und darum, wenn man genau dann eben vernachlässigt wird, ist es halt mega schwierig, um das irgendwann noch zu empfinden. Oder laufen lernen bei diesen 2 ist wahrscheinlich schwierig gewesen, weil sie es nicht gelernt haben.
Genau, man muss sagen, eben 4 und 6 sind die 2 Buben. Und da ist der Mischa vielleicht noch in einem Alter, wo man kann sagen kann, so, okay, der kann das jetzt noch lernen, aber bei seinem älteren Bruder, Alex, der ist 6 Jahre lang in diesem Zimmer eingesperrt worden, misshandelt worden. Dass der so etwas noch lernt, ist wahnsinnig schwierig. Und bei gewissen Kindern vielleicht sogar unmöglich. Und man hat auch gesehen, dass der Alex, der hat weiterhin Probleme gehabt, aber das werden wir jetzt auch noch hören. Das Einzige, was die beiden Buben haben können, wo sie bei der neuen Adoptivfamilie angekommen sind, ist zusammen schlafen und zusammen Fernsehen schauen. Also, das war alles gewesen und vor allem haben die beiden immer eben müssen zusammen sein. Sie waren wie eine Symbiose, der eine war aufeinander angewiesen und umgekehrt. Wenn man den Alex anlängen wollte, hat er sofort seine Hände aufgenommen und sich schützen. Seine neuen Eltern gehen davon aus, dass der Bub eben so oft geschlagen worden ist, dass er, sobald ihm jemand näher gekommen ist, er das Gefühl hatte, die Person will mich jetzt schlagen. Der Mischa ist aggressiv. Er macht alles kaputt, was er in die Finger bekommt. Also man hat ihm eigentlich nicht wirklich Spielzeug geben und weil er einfach das Zeug am Boden geschossen hat oder irgendwo sonst versucht hat zu zerstören, weil er seine Aggressionen irgendwo hat müssen loswerden. Die Adoptivmutter, die zu dieser Zeit noch als Redakteurin gearbeitet hat und sehr ehrgeizig war, kehrt ihr Leben um 180 Grad. Nichts hat sie mehr im Griff und alles dreht sich nur um die beiden hilflosen Buben. wo der Mischa und der Alex dann können laufen, macht Familienausflüge in die Natur. Das alles ist für die beiden Kinder Neuland. So etwas wie eine Wanderung oder einen Ausflug auf einen Spielplatz haben sie in ihrem vorherigen Leben nicht gehabt.
Sie sprachen kaum je über früher, eigentlich überhaupt nie. Und wir fragten auch nicht nach. Es wurde uns ja empfohlen, nicht nachzufragen. Und wenn sie etwas sagen würden, sollen wir das nicht vertiefen, weil Kinder hätten so eine wilde Fantasie, das würde man nur irgendetwas anregen, was da vielleicht gar nicht vorhanden sei. Das früher war Vergangenheit, das war nie, wie nicht da. Uns standen ja Berater zur Seite, wir hatten ja Psychologen, die haben ja ungefähr gesagt, wo es lang gehen soll, was jetzt wichtig ist und was nicht. Der Alex wurde bis zum Schluss von der Schulzeit, ging der immer zu einem Psychologen. Bei Mischa hieß es dann sehr bald, er brauche das nicht mehr.
Im Nachhinein ist ziemlich klar, der Mischa hätte die psychologische Unterstützung gebraucht, auch wenn er gegen aussen ganz gesund gewirkt hat.
Er war unheimlich sinnlich. So das Schöne mochte er, was gut riecht. Wenn ich zum Beispiel ein Parfum hatte, dann fand er das wunderbar. Oder ich weiß, wir wohnten ja am Land, da war ich nicht besonders, sagen wir mal, elegant gekleidet. Und einmal habe ich mir so Schuhe gekauft mit Absätzen, nicht so hohen, weil ich ohnehin schon groß bin, aber die hörte man beim Gehen. Und dann sagte, da war noch ganz klein, ganz süß, sagte er, Mami, jetzt tönst du wie eine richtige Frau. So, also alles, was weiblich war, das mochte er einfach sehr gerne.
Und wieso tut er denn genau die weibliche, schöne Wesen, die man eigentlich so cool findet, diese Gewalt an?
Ja, das werden wir später auch noch mitbekommen, warum er genau Frauen so etwas angetan hat. In dem Moment ist es der Mutter vor allem wichtig gewesen, dass er hat sich wirklich zu einem, sagen wir mal, normalen Bub entwickelt. Und er hat Kollegen gehabt, ist in die Schule gegangen, alles war tiptop gewesen. Und nichts hat irgendwie darauf hingewiesen, dass er komisch wäre. Bei seinem 2 Jahre älteren Bruder geht der Prozess nämlich viel länger, bis dort irgendwie ein bisschen etwas kommt. Und bei ihm geht es auch vor allem länger, bis er dann mal redet und sich kann öffnen. Und der Mischa hat ja schon mega klein mal einen Witz erzählt oder irgendwie einfach ein bisschen vor sich hinbläudert und Zeug und Sachen.
Der Mischa war, das war so der Wonnige, der Warmherzige, der süße Kleine, der da immer schmuste, der war auch etwas so rundlich am Anfang. Und der Alex war der Beobachtende, der saß immer irgendwo in einer Ecke und beobachtete, war der Kalte, war ganz kalt, wenn man ihn berührte. Er war auch hart in dem Sinne, war sehr mager. Mir scheint, man kam nicht an diesen Alex heran und der Mischa, der kam und sprach und war lustig.
Der Alex, so erzählt sie auch, hätte in wenigen Stunden ein dickes Buch gelesen. Wenn es aber um Logik von etwas ganz Allgemeinem gegangen ist, dann ist er überhaupt nicht nachgekommen. Er ist auf eine Sonderschule nachher gegangen und dort halt immer noch weiter unterstützt wurde. Und getrennt von seinem Bruder war er auch. Und an Mischa hat man halt einfach das normale Leben zutraut, weil er normal gewirkt hat. Er hat keine Unterstützung mehr speziell bekommen, sondern ist wie jedes normale andere Kind in die Schule gegangen. Und man hat einfach gehofft, dass die 4 Jahre in dem Haus bei seinen lieblichen Eltern einfach so an ihm vorbeizogen sind und keine Spuren hinterlassen haben. Dass er halt einfach all den Missbrauch, den er erlebt hat, dass er den vergessen hat. Und das ist es aber nicht. Und das weiss man heute. Und damals hat man es halt noch nicht gewusst. Man hat das Gefühl gehabt, also, ja, man sollte dem Kind ein normales Leben können generieren, dann wird schon alles gut. Und das war ja nicht die Entscheidung der Adoptiveltern, sondern das waren Behörden und Psychologen, die geschulte, ausgebildete Menschen sind, die das Gefühl hatten, ah, nein, er hat das nicht mehr nötig. Und die Eltern haben wie ja nichts dazu können sagen, weil sie sind wie, ja, nicht wirklich dafür, also sie sind schon verantwortlich gewesen für die Kinder, aber in dem Sinn haben sie da nicht wirklich eine Entscheidungsmacht gehabt. Die Buben fangen an, ein ganz normales Leben in einem normalen kleinen Dörfli im Kanton Thurgau zu führen. Die beiden gehen in die Schule und gehen ihren Hobbys nach. Der Mischa fängt an, seine Wut und Energie im Ausdauersport loszuwerden. Als er älter ist, fängt er an, an Wettkämpfe teilzunehmen. Seine grösste Leidenschaft ist der Waffenlauf. Ich habe vorher auch nicht gewusst, was das ist. Der Waffenlauf ist in der Schweiz während dem Ersten Weltkrieg entstanden. Dabei laufen die Männer, absichtlich nicht gendert, in voller Militärmontur, also Gewehr, Rucksack, Kämpfer und die ganze Ausrüstung, alles drum und dran, eine gewisse Strecke. Und der, der halt zuerst im Ziel ist, ist zuerst im Ziel und hat gewonnen. Also es ist so ein bisschen so wie ein Trailrun eigentlich, aber für so ein bisschen Übermotivierte mit einem gewissen Ding an Patriotismus irgendwie. So kommt es mir ein bisschen vor. Also, es ist wirklich wie ein Trailrun, wo du aber noch das Gewehr auf der Schulter hast und mit dem ganzen Zeug halt irgendwie, das kann bis zu 42 Kilometer, also bis zu einem Marathon weit sein. Und das ist halt schon, also sicher nochmal eine andere Leistung, wenn du einfach einen normalen Trailrun ableist.
Ja, aber könntest du auch einfach so eine Strecke rennen mit zum Beispiel einem 40 Kilo Stein auf dem Rücken, anstatt mit dem Gewehr und der ganzen Ausrüstung.
Natürlich, natürlich. Man muss halt denken, das Ganze ist während dem Ersten Weltkrieg entstanden.
Ja, fair.
Das ist jetzt nicht ein Sport von der Neuzeit, aber die Schweiz ist anscheinend bekannt für das. Also, oder im Ausland, weil viele aus dem Ausland kommen in die Schweiz kommen, Waffenlauf machen. Es gibt nämlich seit dem 1934 den Frauenfelder Militärwettmarsch. Mit eben diesen 42 Kilometern ist er heute sozusagen die Königsdisziplin im Waffenlauf. Und man kann heute auch ganz normal am Frauenfelder Marathon mitmachen. Oder am Halbmarathon. Und dann gibt es aber halt eben einfach noch Disziplin Waffenlauf. Dort mitmachen können auch die, die nicht im Militär waren. Die kommen dann einfach eine Ausrüstung über, also so Kämpfer und Zeug und Sachen. Und die, die aus dem Ausland kommen, die nehmen ihre eigene Ausrüstung mit. Und laufen dann halt auch in ihrem eigenen Anzug. Nehmen wir den Anzug? Wahrscheinlich nicht, aber ja.
Gewändli, nein, Spaß.
Sie sind doch ganz Militär und degradieren.
Ich weiß was. Nein, ich weiß es nicht mehr. Sie sind... Die Jungs haben immer so gesagt, ja, der...
Danny B.
Genau.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es Danny B, A, C, was auch immer ist. Auf jeden Fall das, wo früher noch ein Einteiler war, glaube ich. Und so der Strampler quasi.
Es wird immer besser.
So fertig jetzt. Das ist doch ernst. Das ist ein Mordfall. Der Frauenfelder Militärmarsch oder eben Waffenlauf hat Mischa zweimal gewonnen. Einmal 1998, dort war er gerade mal 23, und zum zweiten Mal dann 2001. Also gerade das Jahr vor der Tat. Und das war auch das letzte Mal, wo er mitgemacht hat. Für das Training von solchen Läufen gibt es, wie auch im Leichtathletik oder anderen Sportarten, so Trainingsgruppen, wo der Mischa sehr integriert ist. Für die Annika ist es eine riesige Erleichterung, wo der Täter endlich gefasst wird, wo sie fürs Leben so heftig gezeichnet hat. Über Mischa hat sie aber nicht mehr erfahren. Also all das, was in seiner Kindheit passiert ist und wo er gelebt hat, das hat sie nicht wissen. Ihre Wege haben sich zwar für einen kurzen Moment gekreuzt, aber das sei es dann auch gewesen. Sie wird wieder auf ihren Weg zurück, auf den, wo sie vor der Tat gegangen ist. Und das kann sie auch. Im November nach der Tat steht Annika wieder aus ihrem Rollstuhl auf. Auf sie wartet ein langer Weg vor Genesung. Aber ihr Ziel ist es, irgendeinmal wieder ihre Ballettschuhe anzulegen und wieder zu tanzen. So als hätte sie den Mischa nie getroffen.
Ich dachte, sie ist für immer gelähmt, aber es ist voll schön, dass sie wieder laufen kann.
Mhm. Also man hat am Anfang natürlich nicht können sagen, wie sind die Verletzungen und so und wo SRF ein paar Jahre später eine Dokumentation gedreht hat, hat sie schon wieder können tanzen.
Oh.
Und sie hat in dieser Doku erzählt, dass sie zwar die Tat wie immer mitträgt, weil es ist passiert und sie ist immer noch in Therapie und hat lange Reha müssen machen und alles, aber sie kommt langsam wieder auf den Weg zurück. Wahrscheinlich wird sie nie mehr an den Punkt kommen, jetzt im Tanzen, einfach weil es ja, es ist so ein harter Rückschlag gewesen, aber sie kann wieder tanzen und da finde ich mega, mega einen schönen Aspekt aus dem Fall.
Oder auch ihr Bild von wegen, dass sie wieder auf ihren Weg zurück wird. Wenn sie so gerade ausgegangen ist, ist dann der Täter irgendwann gekommen, dann hat sie ein paar Umwege gehen, ziemlich viel mit Reha und alles, aber ist irgendwie dann wieder auf den ursprünglichen Weg zurückgekommen.
Mhm. Und ich finde es auch schön, dass sie irgendwie so sagt, so, sie hat keine Lust, sich mit dem Täter zu befassen und der Täter, der gehöre nicht zu ihrem Leben. Der ist nicht Teil von ihrem Leben. Klar, es war ein kurzer Punkt gewesen, wo sie schnell gehalten hat dort, aber nur weil das jetzt passiert ist, sie will nicht, dass sich das ganze Leben um die Tat dreht. Und das finde ich mega stark. Die Medien und der Rest der Bevölkerung wollen aber natürlich trotzdem wissen, wieso der Mischa so etwas gemacht hat. In der Zeitung und im Fernsehen wird die Vergangenheit vom jungen Mann ausgeschlachtet. Und zwar wirklich ausgeschlachtet. Mega viel wissen nichts über den Mitternachtsmord und auch nichts an der Tat, an der Annika und an den restlichen Frauen. Aber sie können das Leben von dem Mischa, der Spitzensportler war, unter anderem in diesen Sportsendungen als Gast dabei war, weil er halt eben den Waffenlauf gewonnen hat.
Ja, genau so geht es eigentlich mir, weil mir kommt die Schlagzeile Mischa E., der Waffenläufer oder so, mega bekannt vor. Und ich weiss so ein bisschen, um was es geht, aber wo du mir gesagt hast, du machst den Fall über die Mitternachtsmord oder den Mitternachtsmord, habe ich so gedacht, hä, also eben, den Fall sagt man gar nicht. Krass, dass ich darüber nichts weiss und so.
Mhm.
Aber ja, jetzt macht es Sinn.
Ja, weil das mal wirklich, also die Medien, die haben das auseinandergenommen, die haben jedes bisschen auseinandergenommen. Das ist auch der Grund, warum es eine 6,5-stündige Doku über sein Leben gibt. Über sein Leben und nicht über das Leben der Opfer. Über das Leben der Opfer findet man fast nichts raus, was zum Teil wahrscheinlich auch Schutz ist, weil die meisten Opfer ja noch leben. Aber trotzdem, es ist halt, er ist eine Person vom öffentlichen Leben gewesen und darum hat es die Medien umso mehr interessiert. Und unter anderem auch ein Sportmagazin hat mit ihm im Gefängnis ein Interview gemacht, weil sie der Meinung waren, das interessiert unsere SportleserInnen, was auch irgendwo verständlich ist. Und das ist eine riesige Debatte geworden, von wegen, ist jetzt das ethisch korrekt, man mit ihm ein Interview gemacht hat. Und ich verstehe, dass das Leute Wunder nimmt. Mich nimmt das auch Wunder, absolut. Und ich würde mich da definitiv als Schuldige in allen Anklagepunkten stellen. Aber ich finde es trotzdem, der Fakt, dass er berühmt war, hat gemacht, dass man seine Vergangenheit so auseinandergenommen hat.
Mhm.
Und viele jetzt nicht wissen, was er gemacht hat, sondern nur, dass er etwas gemacht hat.
Ja, voll.
Es werden die Experten gefragt, Leute, die mit Mischa in der Vergangenheit zu tun hatten. So unter anderem ist die UT, den Namen habe ich auch zu ihrem Schutz geändert, ein Teil von dem Team von diesen Waffenläufern. Sie erzählt, dass der Mischa immer sehr ein netter, hilfsbereiter Typ war. Öfters mal ist er zu ihr und ihrer Familie heimgekommen, kochen und haushalten, weil es ihm Spass gemacht hat. Man muss sagen, der Mischa war gelehrter Koch und hat in Bern im Restaurant als Koch gearbeitet. Und auch der Koch hat erzählt dort, er sei immer der, der bis zum Schluss geblieben ist, der freundlich war, der alles super sauber geputzt hat, dass, wenn die Frühschicht gekommen ist am Morgen, dass alles perfekt war. Er war der Letzte, der gegangen ist und alles. Also wirklich. Die UT erzählt, dass die beiden häufig telefoniert haben und für sie war der junge Mann ein Teil der Familie gewesen. Sie hat von der Vergangenheit von Mischa gewusst und ihm immer wieder gesagt, er solle sich doch an einen Psychiater wenden, der mit ihm seine Vergangenheit könnte aufarbeiten könnte. Aber der Mischa hat das nicht wollen. Es ging ihm gut und er bräuchte keine Hilfe. Nach den Taten ist klar, dass die schrecklichen Erlebnisse, die die beiden Buben gemacht haben, sie fürs Leben zeichnet. Und auch wenn sie den Rest der Kindheit haben können behütet aufwachsen, hat die Vergangenheit die beiden halt dann trotzdem eingeholt. Der Bruder von Mischa hat kurz nach dem einen Sieg von Mischa an einem von diesen Waffenläufen Selbstmord begangen. Und für den Mischa ist das wie ein Fels in der Brandung gewesen, der plötzlich nicht mehr rum war. Er und sein Bruder, auch wenn sie völlig verschieden waren und halt der Bruder, der 2 Jahre älter ist, immer ein bisschen zurückgebliebener geblieben ist, aus dem Grund, dass halt einfach 2 Jahre längerer Missbrauch und länger in dem Zimmer eingesperrt war. Aber trotzdem sind das, die sind halt, die haben wie zusammengehört. Die Adoptivmutter beschreibt, wie als wären es Zwillinge gewesen. Und sie sagt auch, dass sie wie gehofft hat, wo der Alex sich selber ermordet hat, dass der Mischa jetzt wie ein Ganzes könnte werden, weil die ja nur zusammen ein Ganzes gewesen sind immer. Und sie hat so gesagt, es sei wie das Gegenteil gewesen. Es ist so mit der Hälfte vom Alex auch irgendwie der Mischa nicht mehr so gewesen wie vorher. Gleichzeitig wird aber auch klar, dass die schlimme Kindheit und der Tod von seinem Bruder nicht kann die einzige Ursache für das gewalttätige Verhalten von Mischa gewesen sein. Schliesslich gibt es leider auch sehr viele andere Menschen, die so eine schlimme Geschichte mit sich tragen und trotzdem nicht straffällig werden. Der Mischa hat zwar seit einigen Jahren eine Freundin gehabt, trotzdem hat er obsessiv nach dem Kontakt zu jungen Frauen gesucht. Das zeigt zum Beispiel auch der Liebesbrief, den er schlussendlich überführt hat. Auf der Strasse hat er fremde Frauen angesprochen und die haben, wie das wahrscheinlich die meisten Frauen machen, einfach mal abblockt, wenn da so ein fremder Fötzel kommt und sie anspricht. Und liebe Männer, das heisst jetzt nicht, dass ihr nicht Frauen auf der Strasse ansprechen dürft. Aber es kommt halt einfach immer ein bisschen darauf an, wie man es macht. Und wenn man es so macht wie der Mischa, dann ist das sehr direkt. Und er hat, wie soll ich das beschreiben, sehr aufdringlich die Frauen gefragt, ob sie mit ihm etwas trinken oder sonst irgendetwas. Und das heisst nicht, dass man das nicht machen darf. Und das heisst auch nicht, dass man nicht die nach den Nummern fragen oder sonst irgendetwas. Mache ich das bitte. Weil, wenn wir uns alle in der Tinder kennenlernen, dann, ja, sehe ich für die Menschheit keine Zukunft mehr. Aber, ja, so wie es der Mischa gemacht hat, ist es halt einfach nicht die feine Art gewesen. Und auch, dass wir jetzt wissen, dass er eigentlich eine Freundin gehabt hat, das ist sowieso nicht die feine Art gewesen. Aber er ist wie, da geht man davon aus, dass er in den ersten 4 Jahren von seinem Leben wie keine Bindung zu einem Menschen hatte oder zu einem älteren Teil, dass er wie sein Leben lang das Gefühl hatte, es könne ihn niemand so lieben. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum er das Gefühl hatte, seine Freundin, die er so liebt, die kann ihn ja gar nicht so lieben. Und er hat wie noch nach anderen Frauen gesucht. Er hat wie die Liebe gesucht und das Gefühl hat nie überkommen, aber er hat die Liebe ja überkommen und er hat es wie selber einfach nicht gecheckt. Mhm. Die Frauen haben ihn darum stehen und ihn hat das in seiner Eitelkeit immer mehr verletzt. Der Mischa gibt später zum Protokoll, weil die Frauen nichts mit ihm wollten zu tun haben, hätte er sich an ihnen gerecht. Er hat mit dieser Situation vor Zurückweisung nicht umgehen können. Bei weiteren Vernehmungen gesteht er dann auch die restlichen Taten. Die, dass er mehrere Frauen überfallen hat, weitere verletzt und schlussendlich sogar getötet hat. Er gesteht insgesamt 29 Delikte. Er gibt auch zu, dass er 3 Frauen, darunter Annika, versucht hat, ihn zu töten. Es ihm aber nicht gelungen ist. Alle Opfer seien zufällig gewählt gewesen. Aber auch wenn der Mischa all diese Taten zugibt, sieht er nicht ein, dass er der Schuldige in dieser Geschichte ist. Er sieht sich als Opfer der Gesellschaft, aber vor allem der Frauen. Seiner Meinung nach sind die Frauen selber schuld daran, dass er ihnen so etwas angetan hat. Man sieht dabei sehr gut, dass er den Hass nicht auf die einzelnen Personen, sondern auf die Frauen als Geschlecht projiziert. Er sagt selber, er hätte das machen müssen. Die Frauen hätten ihm keine andere Wahl gelassen. Das versucht er auch seinen Freunden und Bekannten klar zu machen. Als er schon im Gefängnis sitzt, schreibt er dort raus Briefe, wo er sich zwar entschuldigt, sich vor allem aber erklären will. Zu einem Urteil im Fall Mischa Ebner kommt es nie. Und man wird auch nie können genau sagen, was der junge Mann zu solchen schlimmen Taten gebracht hat. Im November nimmt sich der Mischa das Leben. Tut, was er vorher gegenüber diesen Frauen hatte, hat er jetzt auf sich selber gehabt. So hat er nicht mehr leben und hat es darum seinem Bruder gleich gemacht. Ein paar Monate später wird sein Fall, der eigentlich nicht ihm, sondern dem Opfer gehört, geschlossen. Alle, die Taten überlebt haben, vor allem die Frauen, die durch die Verletzungen davon gezeichnet worden sind, müssen weitermachen. Und das mit dem Wissen, dass ihr Peiniger nie die Strafe für seine Taten überkommt. Er hat den Tod im Gegensatz zu der Natalia selber gewählt. Trotzdem, für die Annika war der Tod von Mischa Ebner eine Erleichterung. Sie hat gewusst, dass sie ihm mit Sicherheit nie mehr wird über den Weg laufen. Je nachdem, welche Strafe der Täter bekommen hat, wäre er jetzt, also 2023, vielleicht wieder auf freiem Fuß.
Hätte ich nicht gewusst, dass er schlussendlich sich umgebracht hat.
Mhm. Ich glaube, da ist wieso, dass er sich am Schluss umgebracht hat. Es gibt da mega die gespaltenen Meinungen. Und ich denke, dass es eine Erleichterung sein kann, wie für Annika, dass sie weiss, dass der wird ihr nie mehr über den Weg laufen.
Mhm.
Und trotzdem ist doch irgendwie, Selbstmord ist der Freitod. Der heisst aus einem Grund Freitod. Weil man freiwillig in den Tod geht. Und das ist einfach nicht gerecht. Das ist nicht gerecht. Ich finde, der muss doch die Strafe bekommen. Und ich weiss, es gibt Verfechter von der Todesstrafe. Und irgendwo verstehe ich das auch. Und irgendwo bin ich aber der Meinung, so, nein, zuerst muss man die Strafe absitzen. Zuerst muss man dafür büssen. Und dann kann man sich dazu entscheiden, zum gehen. Wenn man, ja. Ich meine, wer weiß, ob er wieder freigekommen wäre und wenn er wieder freigekommen wäre. Und ich finde halt einfach die Geschichte, da muss ich den Medien recht geben, das ist eine spannende Geschichte von Mischa. Und eine grauenhafte Geschichte, wo halt wirklich einfach von zwei Buben, die am Anfang keine Chance hatten. Und das ist wie so. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei einem Wettrennen. Wenn du am Anfang einen Schleiß Start hast, dann wirst du am Schluss nie gewinnen. Und etwa so ist das irgendwie. Ja.
Voll. Ja, eben irgendwie ist es auch tragisch, dass wir beide nicht geschafft haben, um was Gutes aus sich zu machen. Und trotzdem hat man nicht den Weg zum Mörder wählen.
Ja, ich meine, der Mischa hat eigentlich ja den Weg gefunden gehabt, zum einen, der hat einen tollen Job gehabt. Der hat sich wunderbar verstanden mit seinem Chef dort. Die sind sehr gut miteinander ausgekommen. Sie haben ihn alle geschätzt. Eben, er war Spitzensportler gewesen. Mhm. Er ist dafür ins Fernsehen gekommen, dass er Spitzensportler ist.
Ja.
Und ich meine, klar ist es nicht ein Sportart, den ich jetzt voll auf dem Schirm hatte, aber trotzdem, also der hat wirklich, wirklich etwas erreicht in seinem Leben. Und was man nie gedacht hat, was viele in seiner Situation nicht geschafft hätten.
Mhm. Haben denn die Gewalttaten erst angefangen, nachdem sein Bruder sich umgebracht hat?
Ja.
Okay, ja, dann war das sicher der Auslöser gewesen, aber...
Ich kann mir auch vorstellen, und ich denke, ein Auslöser war halt einfach auch wirklich die 4 Jahre gewesen, und wo er nicht dafür therapiert worden ist.
Ja.
Dass er nicht damit hat können umgehen konnte, nicht können darüber reden, über die Taten. Das hat er wie nicht können. Er hat dann auch im Gefängnis nachher, wo er die kurze Zeit im Gefängnis war, dort der Gefängnispsychiater hat gesagt, er wollte kaum über seine Vergangenheit reden. Und das ist halt schon, wenn du das nicht kannst aufarbeiten, dann verfolgt dich das. Und in dem Sinn sind ja die Folgen drauf, ja dann indirekt. Du hast einfach irgendwie das Gefühl von Liebe hat er wie nicht annehmen. Und dadurch hat er wie das Gefühl gehabt, alle Frauen die sind böse und die lieben mich nicht richtig, obwohl es vielleicht gar nicht so war. Eben, er hat Freundin gehabt. Mehr, wenn er mehr hat.
Und seine Adoptivmutter hat ihn ja auch mega gern gehabt. Und
absolut, absolut. Und dort muss man auch wirklich sagen, so, seine Adoptivmutter war mit dem Alex komplett überfordert gewesen, weil der ist einfach... Ja, er war ein bisschen spezieller, wenn man das so sagen kann. Und der Mischa war für sie so der perfekte Sohn gewesen, wie böse es tönt, aber der Liebe gesucht hat und immer gut drauf war und eben mit dem Sport nachher. Und er ist bei ihr viel essen. Er hat zum Beispiel, wo die Phantombilder in der Zeitung gekommen sind, ist er zu ihr essen und hat dann noch im Türrahmen innen also gesagt, ah ja, es ist ein Phantombild in der Zeitung von einem Mann, der aussieht wie ich. Es könnte also sein, dass man mich verhaftet. Und seine Mutter hat dann auch viel mehr nachgefragt, weil er ist dann ja gegangen und so. Und er hat dann wie einfach das Gefühl gehabt, so, ja, das Bild ist gleich in ihm. Und das tut es auch tatsächlich. Ich finde es nicht so... Also ja, klar, eben, es ist ein Phantombild, aber man kann schon sagen, okay, wenn man jetzt das Bild von ihm hat und das Phantombild, ja, das ist er. Und das zeigt auch irgendwie, ja, eben, er war immer bei seiner Mutter und hat sich auch Sorgen gemacht darum, dass, was sie dann denkt, wenn er dann nicht mehr anruft oder was auch immer. Und er ist auch bei dieser UT, wo ich den Namen geändert habe, auch nach der Tat hat er noch mit ihr telefoniert, ganz lang und irgendwie anderthalb Stunden, und die haben noch geredet und so und weiss auch nicht was. Und er sei völlig normal gewesen, als wäre nichts passiert.
Wenn ich irgendwie auch noch spannend finde, eben die Mutter von denen, also die Adoptivmutter von diesen beiden hat ja erzählt, so der Mischa sei so der warm und der liebevoll gsi und der Alex so der kalte Typ, und das dann doch bei Mischa sozusagen durchgebrannt hat und er die Taten begangen hat und nicht zum Beispiel eben der Alex.
Es hat niemand gesehen, es hat niemand erwartet, und das ist genau das, was ich so beängstigend finde. Du siehst es diesen Menschen, du siehst nicht in denen ihre Psyche rein.
Ja, und ein Mörder sieht ganz normal aus.
Ja, wirklich, nicht ganz alle. Ja. Wenn man Mindhunter gesehen hat, weiss man, nein. Aber ja, eben, sie sehen ganz normal aus und sie sind so wie du und ich. Und wer weiss, irgendwie, weiss auch nicht. Und ich kann es auch nicht, aber...
Ja.
Ich denke, dass die grosse Schuld wirklich den Menschen gehört, die ihm keine psychiatrische Betreuung mehr gewährleistet haben. Die das Gefühl hatten, der Bub hat das nicht mehr nötig.
Voll, aber vielleicht ist es einfach eben, halt, damals hat man es nicht besser gewusst.
Ja, ja, klar, klar. Und ja, ich hoffe, dass das heute nicht mehr passiert. Und ich finde auch, für Leute, die solche schlimme Erlebnisse gemacht haben, auch wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, dass ihr kommt damit klar und weiss auch nicht was, denn ihr müsst nicht allein damit klarkommen. Es gibt die Möglichkeit von einer psychiatrischen Betreuung, wo eine Therapie, die ihr könnt machen könnt, wo ihr könnt darüber reden könnt. Und das tut gut. Und ja.
Voll.
True Crime Tipps. Der True Crime Tipp hat heute auch explizit mit dem Fall zu tun. Und zwar hat SRF vor ein paar Jahren einen Film über den Mischa Ebner gemacht. Und zwar heisst der Film «Der Läufer». Der Film ist nicht genau so, wie jetzt die Daten gewesen sind, und auch nicht genau so sein Leben, aber es beruht auf seinem Leben. Und ist sozusagen die Geschichte von ihm, aber einfach ein bisschen abgeändert. Und der Film ist auch wahnsinnig packend, und ihr müsst auch keine Angst haben, so nach dem Motto, oh, jetzt sieht man die Morde, und jetzt weiss ich ja schon, wer es ist. Der Film fängt wirklich mit seinem Leben an, also mit ihm. Man sieht dort noch ein bisschen mehr hinter der Kulisse quasi. Eben, nehmen dort nicht alles wortwörtlich. Das ist so wie in gewissen Serien, die halt einfach verschauspielert worden sind, sozusagen. Aber ich finde es ein sehr guter Film, eine Schweizer Produktion. Ich liebe Schweizer Filme. Ich weiss, da sind ganz, ganz viele Leute nicht meiner Meinung, aber ich liebe Schweizer Filme, weil ich finde, niemand macht die Schweiz in einem Film so authentisch wie die Schweiz selber. Und das finde ich richtig cool.
Ja, verständlicherweise.
Und für die, die Mindhunter noch nicht gesehen haben, schauen Mindhunter. Jetzt wird es wieder so schön Herbst. Jetzt können wir uns wieder drin einkuscheln. Film schauen, Serien schauen, uns mit Podcasts beschäftigen. Ja.
Ja, ich freue mich auch auf die Herbstzeit. So kuschelig und draussen kälter und ja, genau.
Ja.
Falls ihr uns noch nicht auf Insta folgt, könnt ihr uns gerne folgen oder auch auf Spotify folgen und mit 5 Sternen bewerten. Wir würden uns natürlich sehr freuen.
Genau. Und eben auf Insta gibt es jetzt auch die Bilder, wo zum Beispiel das Phantombild oder auch das, was ihr der Mischa nachher könnt, mit dem Phantombild vergleichen. Und es werden wahrscheinlich zu dem Fall noch ein paar andere Posts kommen, einfach weil ich finde, da hat es jetzt ein paar Themen drin gehabt, wo noch ein paar Infos gebraucht werden. Und ja, darum unbedingt uns folgen auf Insta.
Und falls ihr irgendwelche Leute kennt, die auch mega True Crime Junkies sind, unseren Podcast aber noch nicht kennen, könnt ihr den auch gerne weiterschicken und empfehlen.
Wir freuen uns immer über neue Leute, die mit uns zusammen verrückt sind und sich für True Crime begeistern. Und ja, dann wünschen wir euch nicht zu viel Angst, wenn ihr zur Nacht alleine heimlauft.
Und schöne 2 Wochen.
Tschüss zusammen.
Tschüss miteinander.